Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Julius Schucke. Hallo, herzlich willkommen. Und mit der Frage, ob Donald Trump jetzt sowas macht wie kommunistische Politik und Deals.
Well, we have a deal on TikTok. I've reached a deal with China. I'm going to speak to President Xi on Friday to confirm everything up. We made a very good trade deal and I hope good for both countries, but a very different deal than they've made in the past.
Man kann das eigentlich fast, wenn man es nicht versteht, auf jedes Thema von ihm machen. Man muss nur wissen, es wird gedealt. In diesem Fall über TikTok. Und das war doch eigentlich schon eine Idee seines Vorgängers, Joe Biden, den er mal als kommunistischen Diktator gesehen hat. Also, jetzt macht Donald Trump das. Er holt TikTok in die USA, wie das funktioniert und welche Probleme es da geben könnte, welche Sorgen es gibt, gleich. Donald Trump macht jetzt etwas, was ja in seinen Worten natürlich wie immer ein Deal ist. Es klingt ein bisschen für manche, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, so nach Reider heißt jetzt Twix, ansonsten ändert sich nichts, nur andersrum. TikTok bleibt in den USA vermutlich auch TikTok, aber es wird sich doch einiges ändern. Denn Donald Trump hat einen Deal angekündigt gestern Abend und gesagt, wir sind uns jetzt einig mit der chinesischen Firma ByteDance und dann geht das an das US-Unternehmen Oracle. Jedenfalls der amerikanische Teil. Wie das funktioniert, das wollen wir gleich uns anschauen. Der amerikanische Teil von TikTok, also der soll zum Softwarekonzern Oracle gehen und im Prinzip bleibt aber dann doch TikTok an sich chinesisch. Klingt nach einer komischen Mischung. Wir wollen das ein bisschen aufklären und auch so ein bisschen auf Sorgen schauen dabei mit Markus Beckedahl. Er ist netzpolitischer Aktivist, hat in diesem Jahr das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie gegründet. Damit wendet er sich auch ein bisschen gegen die großen Tech-Unternehmen und ja, er sieht da durchaus auch Gefahren. Hallo erstmal.
Hallo.
Also dieser Kauf, der ist ja nicht so, wie man das gewohnt ist. Ein Unternehmen oder eine Plattform geht jetzt woanders hin, sondern es gibt dann ein US-TikTok und ein chinesisches?
Naja, das ist ein bisschen kompliziert, weil wir Details noch nicht genau wissen. Wir wissen aber, dass TikTok in den USA seit Ende letzten Jahres, noch seitdem Joe Biden Präsident war, quasi verboten ist, aber trotzdem noch halbwegs legal durch eine präsidentische Vollmacht weiter betrieben werden darf, mit dem Ziel, einen Käufer zu finden, der US-amerikanisch ist. Mit anderen Worten, man sagt als US-Regierung, also liebe chinesische Unternehmen, wir haben aus Gründen der nationalen Sicherheit Bedenken, dass ihr in den USA agiert. Ihr müsst euch verkaufen an ein US-Unternehmen. Oder aber ihr werdet ganz gesperrt und könnt gar kein Geld mehr verdienen.
Es gibt Kritik an diesem Plan, der war aber ja vorher schon da. Oder hat Donald Trump in der Bedenkzeit, die er sich genommen hat, da jetzt etwas anders geplant als Joe Biden vorher?
Naja, Joe Biden hat eigentlich geplant, generell TikTok zu verbieten. Es gab vor allen Dingen zwei Gründe für Bedenken. Das eine war, dass die chinesische Regierung und damit ihre Sicherheitsbehörden Zugriff auf die Daten von US-Nutzerinnen haben können. Wer mit wem, wann, wo kommuniziert, wo wir mit unseren Smartphones waren, also auch die Standortdaten. Und natürlich, wer sich für was interessiert, welche Vorlieben die einzelnen TikTok-Nutzerinnen haben. Darüber hinaus gab es das Bedenken, dass man natürlich Realität steuern, formen kann, indem man steuert, welche Informationen ausgesendet werden und man auch Desinformationen dort unterbringen kann. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, nein, da trauen wir den Chinesen nicht, das wollen wir unter amerikanischer Kontrolle haben.
Mhm. Aber dann muss man ja auf jeden Fall unterschiedliche Apps haben. Dann die eine, von der man sagt, unsere überwacht nicht und der anderen, ja, werfen wir vor, dass sie weiter überwacht, nur eben nicht bei unseren Nutzer und NutzerInnen.
Naja, also was wir jetzt über den neuen Deal schon wissen, ist, dass es eine neue TikTok-App nur für US-Amerikaner geben soll, die dann von einem Konsortium rund um Oracle betrieben werden soll, also dem US-Unternehmen Oracle, die wiederum dann ihre Datencenter in den USA hat, wo dann die US-Regierung sicherstellen kann, dass amerikanische Sicherheitsbehörden und Geheimdienste natürlich darauf Zugriff haben, aber die Chinesen nicht mehr. Und die dann irgendwie zumindest mit der anderen TikTok-App, die global gilt, auch bei uns sicherlich auch kommunizieren wird. Aber wie genau das dann funktioniert, wie genau dann Taylor Swift in den USA als Influencerin was postet und wir dann bei uns in der anderen App darauf reagieren können, was mit unseren Likes passiert, das ist unklar im Moment.
Das heißt, EU-Likes bleiben sozusagen dann, wenn das so ist, erstmal chinesische Likes oder keine Ahnung. Vielleicht wird es auch hier und da gedoppelt. Das sagen Sie, wissen wir noch nicht so genau. Was bringt es denn theoretisch Donald Trump für Vorteile über diesen Sicherheitsaspekt hinaus, dass er eben jetzt das in Unternehmenshand gibt?
Also hinter dem Konsortium stehen vor allen Dingen zwei sehr reiche Tech-Oligarchen mit teilweise rechtsradikalen Meinungen, nämlich Marc Andreessen und Larry Ellison, zwei Milliardäre, die schon bei dem Kauf von Twitter durch Elon Musk damals bei der Finanzierung beteiligt waren. Musk hat Twitter zu einer rechtsradikalen Propagandaschleuder umgebaut und es steht zu befürchten, dass dieses Konsortium jetzt auch zukünftig TikTok in den USA so steuern wird, dass sicherlich auch rechtsradikale Gedanken und Perspektiven bevorzugt durchgeleitet werden und andere Ideen halt auf Trampelpfade geschickt werden.
All diese Sorgen über TikTok und den Umgang mit den Nutzerinnen und Nutzern, die gab es ja eben vorher und hier auch schon. Kann man jetzt sagen, das eine ist besser als das andere? Also vorher die Angst davor, was macht China damit? Jetzt ist die Angst davor, was macht Donald Trump damit?
Ja, wir sehen hier eine Gleichschaltung der digitalen Welt. Wir haben die einflussreichsten Plattformen in der Hand von sehr wenigen Tech-Milliardären, die alle ähnliche ideologische und Ausrichtungen haben, die alle gemeinsame Geschäftsinteressen haben und die jetzt quasi kontrollieren können und diese Macht sicherlich auch ausnutzen werden, welche Ideen, welche Inhalte in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. Und das ist eine große Gefahr für die Demokratie in den USA und sicherlich dann auch global.
Wie wirkt sich das von den USA dann auf das andere aus? Wir haben ja dann die chinesische Variante.
Also, nee, wir haben tatsächlich die dritte Variante. Es gibt die chinesische Variante, die ist nur in China sichtbar. Es gibt die globale TikTok-Variante, die bei uns auch und in Afrika, afrikanischen Staaten dann sichtbar sind. Und es gibt dann zukünftig die US-App sozusagen, die zumindest die US-App mit unserer globalen App dann kommuniziert. Vollkommen unklar, aber es hat natürlich Auswirkungen, wie sich amerikanische Öffentlichkeit konstituiert und dann auf anderen Kanälen auch zu uns diese Ideen rüberschwappen. Und deswegen kann uns das nicht kalt lassen, was dort passiert und wie dort quasi die Demokratie im Schnelldurchgang abgebaut wird.
Es kann uns nicht kalt lassen, aber man kann von Europa aus auch relativ wenig tun.
Naja, also wir können zumindest in der Europäischen Union mehr tun, indem wir Regulierung effektiver durchsetzen. Nicht nur gegen TikTok, wenn es in der chinesischen Hand ist, sondern auch gegen US-Plattformen, die auf dem europäischen Markt agieren. Ich sehe zu wenig Motivation bei der EU-Kommission, die Regeln des digitalen Dienstegesetzes oder Märktegesetzes gegen X, gegen Elon Musk, gegen Mark Zuckerberg auf Facebook und Instagram und gegen Google und Co. durchzugreifen. Aus Angst vor Autozöllen. Und das ist eine Riesenherausforderung für den Erhalt unserer und Schutz unserer Demokratie.
Also auch vielleicht von der EU noch einen eigenen Kauf machen und dann ein total gutes TikTok-EU-Version.
Ich würde mir wünschen, wenn man dezentrale, gemeinwohlorientierte Alternativen fördern würde, damit wir morgen die Wahlfreiheit haben, uns für datenschutzfreundliche Alternativen zu entscheiden, die nicht in der Hand von einzelnen Milliardären liegen.
Markus Becketer sagt das, netzpolitischer Aktivist. Wir haben mit ihm gesprochen über diesen Trump-Deal. TikTok also soll zumindest in den USA in die Hände gehen des Unternehmens Oracle. Dankeschön für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Eine Scheibe Brot, eine relativ simple Scheibe Brot, kann ja durchaus im Appetit machen, aber die Scheibe Brot, um die es jetzt geht, die sieht relativ trocken und traurig aus. Es ist auch nur ein Foto, das Foto einer Brotscheibe vor weißem Hintergrund, fertig. Trotzdem ist diese Scheibe Brot allerdings Kunst. Es ist die Kunst von Hans-Peter Feldmann, Konzeptkünstler, der 2023 gestorben ist. Der hat ja nicht nur Fotos von Brot gemacht, er hat auch Installationen gemacht und relativ viele Skulpturen. Es gibt zum Beispiel von ihm eine ganz nett anzusehende Variante der berühmten Nofretete-Bühne Wüste und auch Aktionen, in denen er darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihm das mit dem Geld im Kunstbetrieb und der Kultur nicht zurecht ist. Man kann sein Werk jetzt sehen in einer Ausstellung, an der er vor seinem Tod noch mitgedacht und mitgemacht hat, in Düsseldorf, im Kunstpalast. Die heißt schlicht wie er, Hans-Peter Feldmann. Ich habe darüber gesprochen mit Felicity Korn, die das Ganze kuratiert hat, und sie gefragt, warum er so ein großes Interesse an diesem Brot hatte, was er mit diesem alltäglichen zeigen wollte.
Ach, ich glaube, der Hans-Peter Feldmann, der wollte ein bisschen irritieren. Der wollte, dass man genau diese schöne Diskussion, die ich super gerne führe und regelmäßig führe, ist das jetzt wirklich Kunst? Soll das Kunst sein? Kann ich das nicht auch? Kann ich das nicht besser? Der wollte diese Frage provozieren und wollte, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man auch auf jeden Fall ein bisschen schmunzelt über diese riesigen, das sind insgesamt 6 Brotscheiben. Das ist irgendwie wirklich so Brot, das er bei Aldi und Lidl gekauft hat und dann aber hochästhetisch abfotografiert hat, dass man darüber schmunzelt, ins Gespräch kommt und Lust auf mehr bekommt.
Die ersten Male mit Brot gearbeitet hat er in den 70ern. Das war ja eine Zeit, in der auch Josef Beuys eben diese Fetteckengeschichte gemacht hat. Hat er mit seinem Brot was anderes noch zu sowas wie der Fettecke dazugetragen?
Also ich glaube, was die beiden verbindet, ist dieses, dass Kunst und Leben einander durchdringen sollte oder auch jeder kann und darf und soll ein Künstler sein, eine Künstlerin sein. Was aber Feldmann wirklich fundamental von Beuys unterscheidet, ist, dass man mit ihm lachen kann. Also er hat einen wahnsinnig guten Humor, einen subtilen Humor. Das sind teilweise ganz einfache Griffe, wie zum Beispiel die Brotscheibe, die, wie gesagt, diesen Spagat schaffen zwischen wichtigen Fragen, die einen zum Nachdenken anregen, und gleichzeitig einem Humor, der ja eigentlich oft auch viel zu kurz kommt in der Kunstszene.
Über diese Frage, was Kunst ist, und wer das entscheidet, hinaus, regt das Brot noch zu einem anderen Nachdenken an?
Ich hoffe, wir werden es sehen. Also ich glaube, wenn das hier großflächig in Düsseldorf und Umgebung plakatiert ist, dann wird so mancher Autofahrer da mit Fragezeichen dran vorbeifahren und dann hoffentlich den Weg zu uns in den Kunstpalast finden. Eine ähnliche Geste machen wir hier direkt vor dem Museum, wo ein Auto auf dem Dach parkt. Das ist auch eine Arbeit von Hans-Peter Feldmann. Das ist sozusagen die erste Begegnung mit Feldmann bei uns im Museum. Eben, das steht da zwischen anderen Autos, die ganz normal parken, steht einfach da so seelenruhig auf dem Dach. Und da geht es genau um was Ähnliches, um so einen Perspektivwechsel, der eine einfache Geste ist und trotzdem die Leute anregt, zu diskutieren und natürlich auch zu lachen, aber es steht seit Montag da und ich habe schon mehrfach Leute gesehen, die natürlich ihr Handy zücken, das ist das eine, und die aber auch sagen, was soll das denn jetzt?
Also ja, Fotos sind dabei, aber eben auch Skulpturen, wie gehört, oder Installationen, all das hat er gemacht und hat irgendwann aber gesagt, damit fangen sie auch so einen Text über die Ausstellung an, er hat irgendwann gesagt, er hatte eigentlich gar keine Lust mehr drauf, er will keine Ausstellung mehr machen, hat dann aber bei ihnen ja doch noch mitgearbeitet und den Anfang mitgestaltet. Warum wollte er irgendwann gar keine Ausstellung mehr machen? Was hat ihn so gestört an dem Ganzen?
Naja, so wie es irgendwie mit Signaturen oder Datierungen, hat er alles prinzipiell verweigert. Er hat überhaupt vieles verweigert, was in Anführungszeichen normal ist im Kunstbetrieb. Hat er auch immer gesagt, warum kann ein Künstler nicht in Rente gehen? Irgendwann hat man doch mal dann den Ruhestand erreicht. Ich möchte das genauso tun wie der Bäckermeister von nebenan. Und war einfach, ja, hatte einfach gefunden, er hat gute Ausstellungen gemacht und jetzt ist das Ende erreicht. Und wir haben uns dann sehr glücklich geschätzt, dass er zwar etwas widerwillig, aber trotzdem auch, glaube ich, vorfreudig eingewilligt hat, mit uns noch eine Ausstellung zu realisieren.
War das aber dann auch ein großer Druck, zu sagen, ich muss diesem, oder wir müssen als Team diesem Menschen ja besonders gerecht werden, weil er eben eigentlich so gehadert hat mit dem Kunstbetrieb, mit den Ausstellungen? Hatten Sie dann großen Druck, ihm besonders gerecht zu werden?
Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, so einen Künstler zu haben, der erstmal hadert mit dem Museum, aber gleichzeitig, für uns war das Schöne, er hat immer gesagt, der Kunstpalast ist mein Museum. Wir sind, weil er in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen ist, auch das erste Museum, Kunstmuseum, das er überhaupt jemals besucht hat, als kleiner Junge an der Hand seines Onkels. Also hier hat diese fundamentale Begegnung mit Kunst das erste Mal stattgefunden. Und Es ist ja also auch für unser Publikum reizvoll, sich selbst zu hinterfragen und da vielleicht spielerisch mit umzugehen, dass wir zwar ein Museum sind und mit Sicherheit auch darüber in Anführungszeichen bestimmen, was Kunst ist und was nicht, aber dass man diese Frage auch immer wieder stellen sollte und diskutieren sollte und dass es da eigentlich keine festen Grenzen gibt. Und er wollte eben das Museum, er wollte nicht, dass das die heiligen Hallen sind, die den Objekten eine Aura geben, sondern er wollte da Zugänge ermöglichen, auch an ein breites Publikum. Und das ist ja genau das, was wir auch versuchen mit unserem Programm.
Hat das aber dann irgendwann eine Grenze, weil je weniger heilig die Hallen sind und je weniger groß die Menschen wirken, die eben sagen, das hier ist große Kunst, das nicht, das Elitäre. Je weniger davon da ist, desto mehr wird halt diese Brotscheibe einfach nur zu einer Scheibe Brot.
Das wäre mal interessant zu sehen, aber wir sind sehr weit weg davon, hier komplett überrannt zu werden. Also wir haben erfreulichen Publikumszuspruch, aber da geht immer noch mehr, würde ich sagen. Und es ist ja trotzdem so, dass wir noch viel zu wenig Menschen in der Gesellschaft erreichen und ich sehr gerne mit noch mehr, viel mehr Menschen Gespräche führen würde über Kunst. Und das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind sehr weit weg davon, so einen Punkt zu erreichen, sondern man muss irgendwie mit der Gesellschaft gehen, mit denen im Gespräch bleiben und vielleicht auch an diese Grenzen rangehen, wo es dann schmerzhaft wird, um sich über seine eigene Rolle klar zu werden.
Felicity Korn war das. Wir haben gesprochen vorhin über die Ausstellung in Düsseldorf, Hans-Peter Feldmann und sein Leben im Kunstpalast ist das. Das Hörspielfestival in Berlin, das läuft jetzt und passend dazu, das geht jetzt in diesen Tagen los, passend dazu gibt es bei uns etwas, was Sie nicht nur in Berlin besuchen und erleben können, sondern was Sie überall, wo Sie sind, verfolgen können, nämlich eine Hörspielproduktion mit einem sehr aktuellen Thema. Es gibt nämlich was Neues zum Anlegen. Es gibt eine neue digitale Währung in diesem Hörspiel.
Wir sagen euch, wir haben eine wundervolle Chance für euch.
Es geht um eine neue Innovation. Sie ist noch top secret. Aber euch weihen wir ein.
Es ist eine neue Coin. Fairy Coin nennen wir sie.
Fairy Coin. Okay, was machen die anders als diese anderen Bitcoins, die es gibt? Was für ein Hörspiel ist das da? Auf jeden Fall eins, wo vom Mond aus der Erfinder Satoshi Nakamoto zuschaut, was die Menschen aus einer Coin-Währung machen. Nathalie Baudi hat sich dieses Hörspiel und ein Theaterstück ausgedacht und ist jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo.
Niemand weiß, wer in ihrem Hörspiel dieser Satoshi Nakamoto ist. Ob er wirklich existiert sogar. Das ist natürlich eigentlich ganz gut, um so alles möglich zu machen. Was für eine Art von Person erleben wir da in diesem Hörspiel?
Satoshi Nakamoto ist eigentlich die einzige Figur in diesem Hörspiel, die auch ein reales Vorbild hat, weil Satoshi Nakamoto ist der Name von dem Erfinder quasi von Bitcoin. Und da ist es tatsächlich so, dass man nicht genau weiß, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Also ist das eine Person, sind das mehrere? Das weiß man nicht. Und das habe ich quasi in diesem Stück verwendet und Satoshi Nakamoto da als Figur auf dem Mond sitzen lassen, die auf die Erde hinabschaut und sieht, was mit dieser Erfindung passiert und wie sie weitergeführt wird.
In dem kurzen Ausschnitt wurde es klar, es ist ein bisschen anders als das, was man beobachtet hat bei den anderen Coins. Es heißt ja auch Fairy Coin. Ist es irgendwie ein freundlicherer Versuch, eine Kryptowährung zu machen und dann schaut ihr dabei zu, was anders kommt?
Naja, also erstmal schaut Satoshi Nakamoto eigentlich ganz vielen verschiedenen Figuren zu, die alle irgendwas mit Kryptowährung zu tun haben. Gar nicht unbedingt erstmal mit Fairy Coin, sondern zum Beispiel dem Fischer-Ehepaar Olafur und Ilsebill, die versuchen, eine Mining-Farm hochzuziehen, oder einer Drogendealerin, die im Dark Web ihre Sachen verkauft. Und dann erfinden aber die Zwillinge Karl und François, die sich später noch in Frösche verwandeln, erfinden Fairy Coin. Und behaupten vor allem erstmal, dass das jetzt eine freundliche Coin ist, dass das für alle anders laufen wird und dass nämlich diesmal wirklich alle gewinnen werden und alle davon profitieren werden.
Mhm. Verwandeln sich die Fairy, verwandelt sie oder verwandeln sie sich aus anderen Gründen in Frösche?
Naja, sie verwandeln sich, weil das ganze Stück eigentlich an verschiedene Märchenmotive angeknüpft ist, so wie eben auch verschiedene Internetphänomene uns immer mal wieder neue Märchen erzählen und neue Märchenträume zu erfüllen versprechen. Und Karl und François möchten, dass was Neues passiert und sagen, Transformation is key, also verwandeln sie sich und treffen dann all die anderen Figuren und holen sie ab, um mit ihnen gemeinsam nach Palo Alto zu ziehen und da Fairycoin ganz groß zu machen.
Die Tech-Unternehmen oder auch die Tech-Bros, die es dann eben ja mit diesen beiden sozusagen auch gibt, aktuell häufig ein Thema. Warum hatten Sie Lust darauf, sich Kryptowährungen, Tech-Bros, das alles anzuschauen und in ein Hörspiel zu packen?
Ja, ich habe das zuerst als Theaterstück geschrieben in einem Autorinnenprogramm im Dramalab der Wiener Wortstätten und hatte davor die Idee dafür bei einer Recherche zu Tanz und NFTs. Und NFT ist eine Technologie, die auch auf Blockchain basiert. Und da habe ich also eher zufällig angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und war dann aber sehr fasziniert von dem Thema, vor allem, weil es zwei so große Visionen oder Wunschträume, die aber auch sehr menschlich sind, beinhaltet. Also zum einen gibt es ja immer wieder das Versprechen, gerade bei Kryptowährungen, von schnellem Reichtum, wenn man nur irgendwie den richtigen Tipp hat und die richtige Idee und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass man wahnsinnig schnell reich werden kann. Und zum anderen gibt es ja aber auch die Vision davon als ein dezentrales Währungssystem, das mehr Gerechtigkeit verschafft, das mehr Autonomie ermöglicht. Und das sind ja eigentlich zwei sehr entgegengesetzte Visionen und Räume. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Und die sind für mich auch beide sehr symptomatisch fürs Internet, würde ich sagen, oder für viele neue digitale Entwicklungen. Und dazu gibt es wahnsinnig viele tolle Geschichten in diesem ganzen Kryptokosmos.
Und sind Sie da eher pessimistisch oder optimistisch? Also das Internet ist genauso eine Geschichte, sagen Sie, sind es gute Optionen und wir Menschen machen sie dann doch ja kaputt, während irgendwer vom Mond zuschaut?
Ja, ich würde sagen, das ist ja oft so, dass die Entwicklungen an sich einen optimistisch werden lassen und auch viele Möglichkeiten bieten. Und was dann draus wird, liegt ja immer bei uns und reiht sich dann eben doch wieder in kapitalistische Strukturen ein und erfüllt ja eher selten diese großen Träume, die da vielleicht mal aufgekommen sind.
Und die Krypto-Szene, hat die jetzt ärgerlich reagiert, warum ja das hier vom Mond aufs Korn genommen wird und dann auch noch dieser mysteriöse Satoshi Nakamoto quasi in ihrem Hörspiel und Theater da verarbeitet wird?
Ja, tatsächlich gar nicht. Also ich würde sagen, ich habe mich auch sehr bemüht, kein kryptokritisches Stück zu schreiben oder ein Stück, das irgendwie Position ergreift. Und es haben das Theaterstück eben vor allem tatsächlich Leute aus der Kryptoszene gesehen oder die sich damit beschäftigen oder daran arbeiten. Und die waren eigentlich alle sehr positiv und fanden es auf jeden Fall schön, dass dieses Thema verarbeitet wird und auch wie mit Skurrilität und Witz. Und da gab es eigentlich sehr positives Feedback.
Fairycoin, ein Hörspiel über Kryptowährungen von Nathalie Baudi. Sie hat uns erzählt, worum es geht und wie sie drauf gekommen ist. Dankeschön.
Dankeschön.
Jetzt aber gibt's noch eine sehr schöne Geschichte, finde ich, über das Verabschieden. Man kann sich im Telefon vom Telefon verabschieden. Das klingt ein bisschen skurril. Es ist ein Kunstprojekt in L.A. und das hat alte Münztelefone. Das ist einfach schon mal an sich wunderbar. Und in diesen Münztelefonen können Menschen einen letzten Gruß loswerden. Also dem Telefon Tschüss sagen, aber natürlich auch ja. Freundinnen, Ex-Freundinnen, verstorbene Menschen, was auch immer man mag. Und entweder man landet dann in diesem Kunstprojekt oder man sagt dazu, dass man das nicht möchte. Antje Sieb hat sich das genauer angeschaut.
Wir haben über Verlust gesprochen und gedacht, wäre es nicht toll, wenn man einen Ort hat, an dem Leute sich verabschieden können und wo man ihre Stimme hören kann?
But to do it in a place where you could actually hear people's voices.
Adam Trunnell erzählt, wie er und Alexis Wood vor gut anderthalb Jahren auf die Idee gekommen sind, die Goodbye Line zu organisieren. Alte Münztelefone sind irgendwie der perfekte Ort dafür, finden die beiden. Von denen müsse man sich ja auch verabschieden. Sie haben eine kostenlose Nummer organisiert, Aufkleber drucken lassen und die ganze Stadt nach Telefonen abgesucht.
It was really a scavenger hunt.
Das war wie eine Schatzsuche. Wir sind rumgefahren, haben welche gesehen und in 9 von 10 Fällen war es nicht nur kaputt, sondern es klebte auch noch irgendwas Ekliges am Hörer. Aber wenn es funktioniert hat und man das Freizeichen hörte, war es, als würde es mit einem reden.
and you just like, no. But then you'd hear the dial tone, you're like, oh my god, it's like it's speaking to you.
Seither haben sie tausende Anrufe aufgezeichnet. Etwa von einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte und das ungeborene Kind vermisst.
Last year I was 2 months pregnant and I lost the baby. And I feel like everyone has forgotten about it but me.
Manchmal sagen Leute auch einfach Tschüss zum Münztelefon.
Bye, Payphone.
Oder Tschüss zu einer fiesen Krankheit, die sie jetzt endlich losgeworden sind.
And I just found out today that the disease, which is called Leishmaniasis, is now gone from my body, so I'd like to say goodbye to that wretched thing.
Aber immer wieder geht es um andere Abschiede oder um Dinge, die man jemandem, der nicht mehr da ist, gern noch sagen würde. Wie dieser Mann, der sich mit seiner Mutter am Abend vor ihrem Tod offenbar über schlechte Schulnoten gestritten hatte.
You were upset about my grades and you thought that I might kind of squander my education, things like that, but I think you'd be pretty proud if you could see where I'm at now.
Und der jetzt sagt, Mom, es ist doch was aus mir geworden. Mit den Anrufen respektvoll umzugehen, sei ihnen wichtig, sagen Adam und Alexis. Man könne einfach dazu sagen, dass sie einen Anruf nicht veröffentlichen sollen. Das hört man auch auf der Ansage, wenn man die Nummer der Goodbye-Line wählt.
If you leave a message but don't want it shared, just say so. Thanks again for adding your voice to the Goodbye-Line.
Und auch sonst würden sie sich das gut überlegen, sagt Alexis, weil sie sich verantwortlich fühlen.
We feel protective of people's goodbyes, the fact that they're sharing these with us, and we wanted to make sure that we were honoring it in the right way, especially going into kind of the social media platforms.
Denn mittlerweile sind sie auch auf Instagram und TikTok aktiv und bekommen die meisten Anrufe nicht mehr vom Münzfernsprecher, sondern von Handys. Und es geht auch wieder um andere Arten von Abschied. Etwa um den Abschied von einer Beziehung, die zu Ende ist.
There's a variety of different kind of goodbyes and people who call depending on how they find the goodbye line.
Manchmal machen sie sich auch Sorgen um einen Anrufer und posten dann schon auch mal die Nummer des Krisennotrufs, weil sie das Gefühl haben, da müssen sie jetzt irgendwas tun. Aber ganz oft, sagt Adam, würde man vor allem sehr viel Mitgefühl entwickeln, wenn man einfach nur anderen Menschen zuhört, die sich verabschieden.
We want to create that space for other people. Because when you listen to 5, 10, 20 messages, you really do sort to not only absorb other people's goodbyes and grief, but it puts you in a space of true empathy.
Das wollen sie gern weitergeben. Ihre Idee ist, dass es irgendwann in einer Ausstellung oder auch einfach auf der Straße eine Art Telefonzelle geben soll, wo man den Raum hat, sich welche der mittlerweile tausenden Anrufer auf ihrer Datenbank in Ruhe anzuhören.
You are, you're the best friend that I ever had.
Und sich darauf einlassen, ohne irgendwas anderes nebenbei zu tun. Bisher ist aber Social Media der Ort, wo sie manche Anrufe teilen. Weil sich so auch immer mehr verbreitet, dass es die Goodbye-Line gibt, sei schon irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt draus geworden, sagt Alexis.
We do have a lot of people reach out and are excited that they found a working payphone in their town.
Leute melden sich, weil sie ein funktionierendes Münztelefon gefunden haben und wollen Aufkleber haben und wir schicken sie ihnen.
Just us doing it. It's very much this community-driven project that we love.
Und sie selbst sind auch oft unterwegs und nehmen immer Aufkleber mit. Sie habe auch schon welche in Berlin angebracht, sagt Alexis.